Liebe Gemeinde, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute, der in Corona-Zeiten leider wieder ohne Musik, ohne Anbetungszeit ist und vor allen Dingen ohne Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass du oder dass ihr jetzt am Frühstückstisch sitzt oder zu einer anderen Zeit euch diesen Gottesdienst anschauen könnt. Ich grüße euch ganz herzlich und weiß mich mit euch im Geist verbunden. Ich möchte beten, bevor ich starte mit der Predigt. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du souverän bist, dass du derjenige bist, der das Leben in seiner Hand hält. Und ich danke dir dafür, dass unser Leben in deiner Hand ist, auch in diesen Zeiten, und dass du deine Gemeinde leitest, Jesus. Darauf vertrauen wir und wir bitten dich um deine Gegenwart, da wo wir jetzt gerade sind. Danke, dass wir im Geist, unabhängig von Raum und Zeit, miteinander verbunden sein können, mit dir und miteinander. Amen. In diesen Tagen, da merken wir, dass wir von ganz schön vielen Menschen beeinflusst werden. Meistens über die Nachrichten oder über die sozialen Medien. Da kommt auch etwas an Emotionen rüber. Da ist Stress, da ist Angst, da sind Leute genervt. Und uns muss bewusst sein, dass wir auch etwas ausstrahlen, auch etwas aussenden in unsere Umwelt, in unsere Familien, in unsere Freundeskreise. Das ist ja so etwas mit der Ausstrahlung. Was strahlst du als Mensch gerade in diesen Zeiten aus? Was strahlen wir auch als Gemeinde gerade aus? Das ist so ein Thema mit der Ausstrahlung. Die Ausstrahlung, die von einem Menschen oder von einer Gruppe ausgeht, hat ja auch immer etwas mit den Erfahrungen zu tun, die man vorher gemacht hat. Sie haben manchmal etwas Subjektives. Ich muss da an eine Geschichte denken aus der Sesamstraße. Da gab es so eine kleine süße Geschichte von einem kleinen Jungen, der jammerte nach seiner Mutter. Sie ist weg und er steht allein da und die Leute wollen ihm helfen. Wie sieht sie denn aus, fragen sie. Na, sie sei die schönste Mutter von der ganzen Welt. Ist ja klar. Und sie fragen ja weiter, ja, wie sieht sie denn nun wirklich aus? Na, wunderschön halt, sagt der kleine Junge. Und dann kommt eine verhärmte Frau daher, offenkundig vom Leben gezeichnet. Vielleicht war sie mal sehr schön, doch jetzt war sie eher hässlich, unansehnlich. Und der Junge läuft auf diese Frau zu, wirft sich in den Arm und sagt, Mama, Mama. Und zu den Leuten, das ist meine Mama, die schönste Mama der Welt. Dieser Junge hat Erfahrung gemacht. Diese Mama hat eine Ausstrahlung für ihn gehabt. Und was ist deine Ausstrahlung? Was ist meine Ausstrahlung? Was ist unsere Ausstrahlung? Jetzt, wo wir hören von Corona und wo wir hören von Flüchtlingskrise und von Dürrekatastrophen. Und das macht einem alles Angst, wenn man das so hört. Was strahlen wir aus? Wir sind unterwegs in einer Predigtreihe, wo es um das Thema geht, überrascht von Freude. Das ist ja ein Paradox gewissermaßen. Was soll das denn jetzt? Wieso Freude? Das passt doch gar nicht. Wie können wir trotz dieser Situation Freude ausstrahlen? Wir leben doch gerade in herausfordernden Zeiten, wo alle Angst haben und wo es um diese schreckliche Krankheit geht und Corona in aller Munde ist. Und das Leben sowieso schon schwer. Da jetzt über Freude zu reden, was soll denn das bitte? Wir wollen uns einen Bibeltext anschauen und sind da auch schon seit 2 Wochen dabei. Heute ist die 3. Predigt innerhalb dieser Serie, überrascht von Freude. Und wir schauen uns einen Text an, der eben genau in dieser Absicht geschrieben wurde. Wo jemand sagt, ich will euch positiv beeinflussen durch die frohe Botschaft, die mich erreicht hat, die euch erreicht hat. Und ich bin selbst das beste Beispiel. Und der Mann, der das geschrieben hat, ist Paulus, der große Apostel der Völker. Der saß zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, nämlich den Philipperbrief, da saß er im Gefängnis. Keine schöne Situation. Er hatte Angst, dass er vielleicht sogar sein Leben verliert. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Überhaupt keine Ahnung. Und das kennen wir jetzt auch. Wie wird es weitergehen? Werden wir bald uns wieder öffentlich treffen können oder eben nicht? Oder keiner weiß genau, wie es weitergeht. Angst ist in solchen Veränderungsprozessen ja auch normal. Und das hat Paulus gewiss auch gehabt, Angst um sein Leben und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl von Angst, das entspricht der Realität und der Wahrheit. Und man könnte ja eigentlich erwarten, in so einer Situation, dass Paulus einen traurigen, melancholischen Abschiedsbrief schreibt und die Gemeinde in Philippi nachher weinend da sitzt und sagt, oh, der arme Paulus, der hat's so schlecht. Und Paulus sagt, nein, Freude und Gelassenheit in dieser Situation, darum geht's. Paulus schreibt in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi einen Freudenbrief, 16 Mal kommt das Wort Freude vor. Und wir sind jetzt heute eben in der dritten Predigt und heute wird es sehr persönlich. Heute wird es darum gehen, dass Paulus die Gemeinde anschreibt, dass er dich anschreibt, dass er mich anspricht als Christen heute, wo es auf unsere Verantwortung ankommt, auf unsere Ausstrahlung. Wir tragen Verantwortung für das, was wir jetzt in dieser Situation an Ausstrahlung haben. Ausstrahlung werden wir so oder so haben, aber hoffentlich eine freudige, eine hoffnungsvolle Ausstrahlung. Eine Ausstrahlung, die vom Himmel her geleitet ist. Darum das Thema heute, unwiderstehliche Ausstrahlung. Als Symbol habe ich mal so einen Leuchtturm gewählt. Der Leuchtturm ist ja gerade dann in schlechten Zeiten wichtig zur Orientierung. Dann schaut man dahin. Wenn alles toll ist, super Wetter ist und man auf so einem Boot unterwegs ist, kann man sich an der ganzen Küstenlinie orientieren. Aber wenn das Wetter schlecht ist, wenn Nacht ist, wenn Sturm ist, dann schaut man, wo ist der Leuchtturm? Und so in dieser dunklen Zeit, dass wir als Gemeinde, dass wir jeder als einzelner Christen solche Ausstrahlung haben können, dass wir Orientierung geben können. Ich werde gleich einen Text lesen aus Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Das ist der Predigttext für heute. Ich möchte aber uns kurz mit hineinnehmen in diesen Kontext, weil Paulus hat das ja nicht so schön säuberlich in Kapitel eingeteilt. Das war einfach ein Brief. Er hatte vorher schon einiges anderes gesagt. Und der Text heute ist gewissermaßen eingebettet in einen Abschnitt, der überschrieben ist mit Mahnungen an die Gemeinde. Er ermahnt die Gemeinde. Und der Text fängt mit einer Überschrift an in Kapitel 1, Vers 27. Da sagt Paulus an die Gemeinde, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es geht also darum, dass die Gemeinde einmütig kämpft in diesem einen Ziel, die frohe Botschaft ausstrahlt. Das war das, was Paulus der Gemeinde sagt. Die frohe Botschaft von Jesus soll euer Leben verändern und das soll sichtbar werden. Das soll einen Einfluss haben auf dein Leben. Das soll einen Einfluss haben auf unser Leben. Ihr Gemeinde in Philippi, ihr Gemeinde in Oldenburg, ihr könnt eure Ausstrahlungskraft verlieren. Darum ringt Paulus gewissermaßen. Und er spricht dann das auch sehr konkret an in den Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, wo er sagt, wo er die Haltung der Gemeinde anspricht und sagt, was ist deine Haltung deinen Schwestern und Brüdern gegenüber? Darauf kommt es an. Du sollst eine angemessene Haltung des Königreich Gottes haben. Da sagt er zum Beispiel in Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was er dem anderen dient. Jeder Mensch hat eine innere Haltung, immer, permanent. Unsere Haltung ist geprägt, meistens durch unsere Kindheit. Und das ist in einer Gemeinde auch nicht anders. Wir bringen jeder unsere eigene Haltung mit. Unsere Haltung zueinander, miteinander. Aber wenn wir in die Gemeinde hineinkommen, leben wir gewissermaßen in einer neuen Familie. Und darum muss Paulus das nochmal betonen. Die Kirchengeschichte ist leider voll davon, dass die alten Haltungen, die wir haben, in der Gemeinde, in der Kirche destruktiv sind. Zum Beispiel in der Kirche in Amerika gab es Kirchen für die Weißen und Kirchen für die Schwarzen. Das ist eine Karikatur, das ist ein negatives Abbild von dem, was eigentlich Gemeinde Gottes ausmachen sollte, wo die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt. Menschen haben eine Haltung oder ob zum Beispiel auch, ob eine Gruppe besser ist oder nicht. Die Juden hatten damals eine Gruppe, die Pharisäer, die haben sich für besonders gut gehalten, besonders toll gehalten. Und Paulus sagt hier gewissermaßen, nein, im Reich Gottes gibt es nur eine angemessene Haltung. In der Gemeinde gelten die Ordnungen des Reiches Gottes. Und wenn deine Haltung und meine Haltung dem nicht entspricht, dann ändere dich bitte. Sehr deutlich wird Paulus hier. Du kannst nicht Jesus nachfolgen, dich von ihm prägen lassen und dann bei deiner alten weltlichen Haltung bleiben. Und schon gar nicht in der Gemeinde. Die Gemeinde soll eine Ausstrahlungskraft bekommen. Dort sollen Alte und Junge zusammen, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, die Fremden und die Einheimischen. Wir wollen zusammentreffen uns unter diesem Banner Gottes geliebte Menschen. Das ist das, was uns verbindet. Christus ist für uns gestorben. Wir glauben dieser frohen Botschaft. Das verbindet uns. Nichts mehr und nichts weniger. Und Paulus traut ja den Leuten dann nicht so recht. Er holt dann macht noch ein bisschen Nachhilfeunterricht. Er holt dann Jesus selbst als Vorbild rein. Der bekannte Philipperhymnus. Letzte Woche hat Jürgen darüber gepredigt. Da heißt es unter anderem, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Kontext. Paulus sagt also, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr miteinander umgeht, eure innere Haltung überprüft und das nicht eure Haltung ist, wie bei Jesus, dann ändere dich bitte. Und da setzt Paulus jetzt deutlich ein. Er wird jetzt sehr klar, dein Leben und mein Leben soll Ausstrahlung bekommen, Ausstrahlung des Reiches Gottes. Ich lese Philipper 2. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tag Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich will diesen Text so in drei kurze Sinnabschnitte einteilen und mit euch so häppchenweise anschauen. Der erste Punkt, wir tragen Verantwortung. Behalten das im Hinterkopf. Wandelt würdig des Evangeliums ist der Kontext. Und da Paulus setzt jetzt ein mit also. Also, meine Lieben, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also, weil Jesus sich erniedrigt hat, weil er später von Gott erhöht worden ist, sollt ihr es genauso tun. Also, dein Leben und mein Leben muss eine Konsequenz haben, wenn wir auf Christus schauen. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das irritiert uns heute als Leser vielleicht. Will Paulus hier die Frage nach unserer Heilsgewissheit wieder auf den Plan rufen, so nach dem Motto, ja, so ob du es wirklich schaffst, da musst du noch ein bisschen Angst haben und du musst da selber dir den Hintern für aufreißen, damit du deine Erlösung irgendwie vielleicht doch noch schaffst? Bin ich erlöst oder bin ich nur nicht erlöst? Hat Gott mich angenommen oder hat er mich nicht angenommen? Muss ich meine Erlösung irgendwie noch bewirken? Ganz einfach. Die Antwort ist ganz einfach. Paulus kann nicht jetzt hier entgegen all dem, was er sonst sagt, die Frage nach der Errettung, nach der Erlösung auf den Plan bringen. Das würde auch dem Tenor dieses Textes überhaupt nicht entsprechen, wo es ja um Freude geht und nicht um Angst. Wir müssen dabei im Hinterkopf behalten, dass die Bibel, wenn sie von Erlösung und Errettung spricht, da häufig drei verschiedene Aspekte benutzt oder beschreibt. Einmal den Aspekt der Errettung, wo wir Kinder Gottes werden, wo wir wiedergeboren werden. All solche Worte werden dort benutzt. Und dann geht es auch um den Prozess der Erlösung, der Errettung, wo wir innerlich verändert werden, in das Ebenbild von Jesus. Die frommen Menschen sprechen davon Heiligung. Und dann eben auch die ewige Vollendung, da wo wir wirklich dann errettet sind, einen neuen Körper haben, wo es keine Leid mehr gibt, keine Tränen mehr gibt. Das sind so diese drei Kategorien. Und dieser Text gehört eindeutig in den zweiten Bereich hinein, wo es darum geht, dass wir jetzt prozesshaft verändert werden und uns im Hier und Jetzt diese Erlösung gewissermaßen zu eigen machen. Das ist also gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir uns die Erlösung verdienen müssen. So nach dem Motto, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Dann würde Paulus sich widersprechen in all dem, was er sonst gesagt hat. Paulus war sich sicher, dass er errettet ist und die Gemeinde in Philippi auch. Hier spricht er im griechischen Urtext, ist die Wendung mit Furcht und Zittern betont vorangestellt. Und das gibt den ganzen Ton an in diesem Text. Wir haben gerade festgestellt, dass es also nicht darum geht, Angst vor Gott oder Angst um unsere Errettung zu haben. Was meint Paulus dann also hier? Paulus benutzt ja ein rhetorisches Mittel, das er an anderer Stelle auch benutzt und das zum Teil auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes vorkommt, wo nämlich ein Sinn durch zwei Worte beschrieben wird. Nämlich Furcht und Zittern. In der deutschen Sprache tun wir das auch manchmal. Wenn wir davon sprechen von Kind und Kegel, dann meinen wir damit alle Nachkommen, die ein Mensch haben könnte. Oder klipp und klar. Es ist etwas ganz eindeutig. Oder Schimpf und Schande, wenn jemand etwas unehrenhaft ist. Oder wenn wir davon sprechen von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das geht es also um das umfassende Wissen. Hat mit Tuten und mit Blasen sehr wenig zu tun. Was ist also das eine, was durch diese beiden Begriffe betont werden soll? Ich glaube, es geht hier an dieser Stelle um Ernsthaftigkeit, um Ehrfurcht. Dieses sehr Gewissenhaft mit absoluter Hingabe. Ich versuche das mal in so ein Worte zu beschreiben. Paulus benutzt diese Redewendung, nämlich genau die gleiche Redewendung an der anderen Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 15. Da heißt es, da geht es um Titus, der Begleiter von Paulus war, der dort in der Gemeinde Korinth gewesen war. Und Paulus schreibt, und er, also Titus, ist überaus herzlich gegen euch gesinnt. Wenn er an den Gehorsam von euch allen denkt, wenn ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt, da kommt der Begriff auch vor. Also Titus war bestimmt kein schrecklicher Mensch, der kleine Kinder gefressen hat, sodass man Angst vor ihm haben musste. In der neuen Genfer Übersetzung wird dieser Text auch diese Redewendung schon übertragen. Deswegen finde ich das sehr interessant. Da schreibt in der neuen Genfer heißt es dort, im Übrigen ist seine Zuneigung zu euch allen viel stärker, wenn er sich in Erinnerung ruft, wie bereitwillig ihr alle euch meinen Anordnungen unterstellt habt und mit welchem Respekt und welcher Ehrerbietung ihr ihn willkommen geheißen habt. Da wird das in unsere Sprache übertragen. Bewirkt also eure Erlösung diesen Veränderungsprozess mit Respekt und Ehrerbietung. Das geht darum, Respekt davor zu haben. Das ist nicht etwas, was man mal so lapidar nebenbei tut. Es geht nicht um eine sklavische Angst oder ein Horrorzittern vor Gott. Das wird ganz besonders dann deutlich, wenn man noch den nächsten Vers mit dazu nimmt. In Vers 13, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Paulus will also deutlich, dass die Philipper und dass wir heute überlegen, was die Tatsache, dass wir erlöst sind, für unseren Alltag heute bedeutet. Christus hat uns erlöst. Christus hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für deine Ausstrahlung? Was bedeutet das für deine Familie? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Darum geht's. Er meint, dass wir Verantwortung für unser geistliches Wohlbefinden tragen. Ein Ausleger schreibt, göttliches und menschliches Wirken greifen ineinander, aber so, dass göttliche das menschenmögliche Wirken ermöglicht und darüber hinaus auch fordert. Oder kurz gesagt könnte man sagen, Menschen können wirken, weil Gott in ihnen wirkt. Darum geht's. Ihr seid verantwortlich für euer Leben, dass Gott in euch wirksam werden kann. Und wenn Paulus hier von Erlösung spricht, dann ist das für den einen oder anderen Zeitgenossen auch kein toller Begriff. Gerade für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, mag das ein frommer und peinlicher Begriff sogar sein. Deswegen schlägt Nicky Gamble in seinem Buch vor, diesen Begriff Erlösung mal rauszunehmen und einen Ersatzbegriff zu nehmen, und zwar den Begriff Freiheit. Durch Jesus erlöst zu sein bedeutet also, befreit zu sein. Jesus befreit uns von unserer Schuld, von unseren Süchten und von unserer Angst vor dem Tod und damit im Grunde vor allen Ängsten, die man haben kann. Es geht also darum, dass wir etwas in Besitz nehmen, was wir eigentlich von Gott schon geschenkt bekommen haben. Ein Leben in Verantwortung vor Gott. Gott hat uns Freiheit geschenkt, aber das heißt nicht, dass wir zum Nichtstun verdammt sind. Freiheit und Verantwortung gehören nun mal eben zusammen. Das war auch schon ganz am Anfang so in der Bibel, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er einen Baum den Adam und Eva gegeben und gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Das heißt aber nicht, das ist der einzige Baum, von dem ihr essen dürft. Ihr dürft von allem anderen durftet ihr essen. Also Gottes erstes Gebot für die Menschheit betraf schon die Freiheit. Sie durften alles machen. Nur den einen durften sie nicht nehmen, weil diese Freiheit, um diese Freiheit auch auf den Punkt zu bringen. Adam hat natürlich gesagt, okay, da muss ich jetzt diese Freiheit missbrauchen, muss die Linie überschreiten, meine Verantwortung nicht wahrnehmen. Und dann steht er noch nicht mal dazu. Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und ich aß. In einem einzigen Satz gibt der Mensch allen anderen die Schuld, nur sich selbst nicht. So ist das mit der Verantwortung. Verantwortung bedeutet auch, dass wir Antwort geben müssen. Und das ist eine große Herausforderung. Paulus meint also deutlich, dass wir an unserer Freiheit arbeiten müssen. Aber das bedeutet auch die Freiheit, die Gott uns gibt, wenn er uns ruft und wenn er uns beruft. Jeder Christ hat eine Berufung von Gott bekommen. Die sind alle sehr unterschiedlich. Aber jeder hat eine Gabe bekommen. Jeder hat etwas bekommen, was er der Gemeinde zur Verfügung stellen kann, wo Jesus durch den Heiligen Geist in uns wirken darf und damit sein Leib auferbaut wird, wo Menschen gedient wird, wo Menschen berufen werden, sozial schwachen Menschen zu dienen, wo Menschen die Gabe der Heilung haben, wo Menschen prophetische Stärken haben. Egal was, es geht nicht darum, hier und jetzt passiv zu bleiben, sondern aktiv zu werden, seiner Berufung zu folgen, die Gott einem gibt. Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Menschen haben manchmal sogar Angst, dass wenn Gott mich ruft, dann wird alles nur ganz furchtbar. Es gibt da mal sehr, sehr interessante Beispiele. Zum Beispiel habe ich auch hier im Gottesdienst schon mal erzählt, meine Frau hatte Angst, dass es bedeutet, wenn sie Gott wirklich nachfolgt, dass sie als Missionarin nach China muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir solche Ängste nicht haben müssen. Wenn Gott uns nach China schicken will, dann haben wir ein Herz, eine Leidenschaft für diese Aufgabe. Und die haben meine Frau und ich bis jetzt nicht bekommen. Vielleicht kommt das noch, aber wer weiß, was da Gott noch mit uns vorhat. Soweit der erste Punkt zumal. Der zweite Punkt, ich habe ihn mal überschrieben, Armleuchter oder Glanzlichter, unsere Verantwortung in dieser Welt. Paulus sagt hier, dass wir alles ohne Murren und ohne Zweifel tun sollen, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten in einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Paulus nimmt Bezug durch zwei kleine Worte auf die ganze Geschichte Israels. Und es dort heißt, ohne Murren und Zweifel. Da ging bei den Leuten im Kontext sofort die Geschichte Israels mit. Das Volk Israel war von Gott befreit und erlöst worden aus Ägypten. Und in der Wüste, da gab es dann die Herausforderungen. Und da fing das an mit dem Murren und mit dem Zweifeln. Es kommt so oft vor. Sie murrten und zweifelten. Gegen Mose, gegen Gott. Ganz bekannte Situation, als die Kundschafter das verheißene Land auskundschaften sollten, sind sie zurückgekommen zum Volk. 12 Leute. Und 10 sagen, nee, das schaffen wir nicht. Wir sahen dort Riesen, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Wir haben gar keine Chance. Wir werden das verheißene Land nicht schaffen. Und da heißt es dann weiter in 3. Mose 14, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht, und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach, ach, dass wir gestorben wären in Ägypten oder in der Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Man muss es sich mal vorstellen. Sie sind da, wo Gott sie hingeführt hat. Der nächste Schritt steht an und sie murrten. Sie haben Widerstand geleistet gegen das, was Gott ganz klar gesagt hat. Paulus zieht hier also in ganz kurzen Strichen die Geschichte des Volkes Israel nach, indem er diese theologisch auch sehr stark aufgeladenen Begriffe benutzt, zieht auch die Parallele zur Kirche, zur Gemeinde Gottes in Parallelität zum Volk Israel. Dass wir als Volk Gottes rausgerufen sind aus dem Land der Sünde, also bildlich Ägypten, wo Satan das als König, als Pharao symbolisch dargestellt wird. Wir sind unter Jesus, dem Passahlamm, derjenige, dessen Blut an unsere Türpfosten gestrichen ist, was an Karfreitag passiert ist. Und wir sind jetzt gemeinsam unterwegs in das verheißene Land. Die Alten haben davon gesprochen, dass wir Pilger sind. Pilger, das sind Leute, die unterwegs sind. Das ist ein veraltetes Wort, Pilgrim, Fremdling, vom lateinischen Wort Pellegrinus, in der Fremde sein. Und das ist tatsächlich das, was wir als Christen sind. Wir sind in dieser Welt wie Fremde, aber unterwegs, zusammen. Und das Murren und Zweifeln, das war in der Wüstenzeit das Problem geworden. Da waren Herausforderungen, da gab es Engpässe, das Wasser war knapp. Da waren Feinde da, die waren sehr stark. Und sie fingen an zu murren. Das ist ein Bild für Herausforderungen. Und Gott wollte in dieser Herausforderung, in der Wüstenzeit, wollte er das Volk an sich ziehen. Er wollte es lehren, er wollte es an sein Herz ziehen. Dass Gott wirklich ihr Gott sein kann. Dass sie von ihm abhängig sind und nicht von den äußeren Umständen. Und da können wir auch in die heutige Zeit schauen, wenn wir Angst haben vielleicht, dass wir sagen, Gott, wir wollen dir trotzdem vertrauen. Wir wollen dir trotzdem die Ehre geben. Wir wollen uns den Widerständen zum Trotz auf dich hinausrichten. Und auch Paulus benutzt das Ganze ja im Kontext von der Gemeinde. Auch da, das Zusammenleben in der Gemeinde ist auch davon betroffen. Da gibt es auch immer wieder Herausforderungen. Als ich in einer Bibelschule war in Bad Gandersheim, haben wir davon gesprochen, dass wir uns gegenseitig Schleifsteine sind. Wir fordern uns gegenseitig heraus. Mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Macken. Der Umgang in Gemeinde fordert uns immer wieder heraus. Da stellt man sich manchmal die Frage, warum tue ich mir das noch an? Da kannst du richtig ätzend sein. Und dann trotzdem respektvoll oder ehrfurcht dranbleiben. Bleib dran mit aller Ernsthaftigkeit. So hat Paulus das hier auf den Punkt gebracht. Durch diese kurzen Striche, die er hier durch diese Worte reinbringt. Dann sagt Paulus weiter, dass wir ohne Tadel und ohne Makel sein sollen. Und benutzt da Opferbilder aus dem Alten Testament. Die Opferthematik, wo Opfertiere absolut makellos sein mussten. In den Tempel durfte nur das Allerbeste gebracht werden. Makellose Opfertiere. Da wurde nicht einfach irgendwelche kranken und halbtoten Tiere reingeschleift, die dann noch irgendwie da verbrannt werden, die sowieso keiner mehr, sondern das Allerbeste. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, ihr seid wie solche ein Opfertier. Makellos und tadellos sollt ihr sein. Das Allerbeste für Gottes Ehre. Und das entfaltet eine Strahlkraft. Eben diese Ausstrahlung von Christus her und in den Leib Christi. Da sagt in Vers 15, damit ihr Gottes Kinder seid, unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Licht in der Welt. Wenn er hier davon spricht, die sollen Licht in der Welt sein, dann setzt er an bei Daniel im Alten Testament. Wir haben jetzt eine Predigtreihe über Daniel gehabt vor einiger Zeit. Und dort heißt es in Kapitel 12, Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die vielen zur Gerechtigkeit weisen, die wie Sterne immer und ewiglich. Nee, wie die Sterne immer und ewiglich, da war ein Haken drin. Also nochmal, 12 Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Mit den Weisen sind die Israeliten bei Daniel gemeint, die Gottes Gesetz kennen und anwenden sollten, gerade in Zeiten der Verfolgung, in schweren Zeiten. Die haben Gott gekannt. Sie sollen eine Ausstrahlungskraft inmitten dieses Chaos entfalten. Paulus sagt hier also, wir übertragen auch einfach die Gemeinde, dass sie nicht nur ein Zeichen des Lichts und der Schönheit in der Welt von Dunkelheit und Hässlichkeit sind, sondern sie sind auch ein Zeichen von Gottes neuem Leben in einer Welt, die nur den Weg des Todes kennt. Da ist Hoffnung, da ist Ausstrahlung, da ist, ja, wir haben einen Gott kennengelernt, der hat Tod und Hölle die Macht genommen. Und mit dem sind wir unterwegs. Ja, Leid und Not gibt es noch, aber wir haben eine ewige Hoffnung und wir sind unterwegs. Der dritte Punkt, die Verantwortung für die Gemeinde als Vorbild. Paulus benutzt wieder zwei Bilder, eins aus dem Sport, Vers 16. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tag Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Das bezieht sich wahrscheinlich auf das Bild des Laufens, das bei Paulus häufig vorkommt. und was auch in der damaligen Zeit ein bekanntes Bild war. Damals gab es schon Olympische Spiele und andere sportliche Feste und dieses Training erforderte ganz, ganz harte, rigorose Disziplin. Paulus benutzt hier also im übertragenen Sinne dieses Bild und sagt, ich habe ein Ziel, ich will siegen, ich will laufen für euch. Das Ergebnis liegt nicht in meiner Hand, sondern eben darin, ob ihr dem gehorsam seid, liebe Gemeinde. Da steckt also auch die Bitte von Paulus drin, wenn ihr euer Leben nicht dem Evangelium gemäß lebt, dann bin ich umsonst gelaufen. Oder übertragen auf heute, was ist das für ein frustrierendes Gefühl, wenn unser Einsatz einfach verpufft? Aber diese Verantwortung liegt eben nicht bei Paulus, sondern bei der Gemeinde. Das zweite Bild, was Paulus benutzt, ist das Bild vom Opfer. Er benutzt das Bild von einem Trankopfer. Ich wiederhole nochmal den Vers 17. Wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dieses Bild von einem Trankopfer. Das ist etwas, was sowohl in der jüdischen als auch in der heidnischen Opferkultur häufig vorkam. So eine Art Tasse Wein, die man genommen hat und zu dem Brandopfer dazugeworfen hat und damit dem Gott, dem dort ein großes Opfer dargebracht wird, eine Huldigung erweist. Das Trankopfer wurde also einfach ausgegossen. Also das eigene Leben wird über dem Altar ausgegossen. Paulus benutzt hier wieder priesterliche Sprache. Und das verbindet uns als Christen. Wir sind Priester. Priester, das heißt, wir sind diejenigen, die eine Aufgabe haben, in dieser Welt die Welt mit Gott in Kontakt zu bringen. Das betrifft nicht nur einige wenige Hauptamtliche, sondern jeden Christen, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist die Aufgabe gegeben, diese Welt in Kontakt zu bringen mit dem lebendigen Gott. Paulus sagt hier, mein Leben, mein Glauben und meine guten Taten sind wie ein Opfer. Und hier geht es sogar so weit, dass er sagt, ich würde das sogar für euch hingeben. Und da kommt die Frage auch hoch, wie weit bist du bereit zu gehen für deinen Bruder, deine Schwester? Wie weit bist du bereit zu gehen für die frohe Botschaft von Jesus Christus? Und das darf uns nicht wieder in eine gesetzliche Richtung führen, so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt auch sterben und ganz. Das, wenn Gott dich nicht gerufen hat, etwas zu tun, dann lass es. Frag Gott, was ist dein Werk, das du heute tun sollst? Gott bewirkt das Wollen und Vollbringen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Märtyrer sind. Hier geht es nicht um eine Märtyrerverherrlichung, überhaupt nicht. Da müssen wir den gesamtbiblischen Kontext im Blick behalten. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 heißt es, und wenn ich all meine Habe in den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Es kommt also darauf an, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen wird von dem Heiligen Geist in uns hinein, eine Auswirkung entfalten soll im Hier und Jetzt. Nicht einfach in Aktionismus und Tatendrang zu verfallen, sondern Gott bewirkt es in uns, das Wollen und das Vollbringen. Und dann am Ende dieses vierfache Freuen. Freu dich, der Imperativ, freu dich. Mein Leben ist ein Opfer, ein Lauf für euch. Gott wirkt darin für uns. Egal wie die Umstände sind, Gott wirkt. Gott kann keiner aufhalten. In deinem Leben nicht, in meinem Leben nicht. Wie wunderbar. Keiner kann Gottes Liebe aufhalten. Wir haben ein Gott, der in uns wirken will, der durch uns wirken will. Wir dürfen dazu Ja sagen oder Nein sagen. Mit allen Konsequenzen. Wir sind als Kirche unterwegs, als Pilger nach Hause zu Gott. Das muss uns in diesem Text wichtig sein und wichtig werden. Wir haben eine Ausstrahlungskraft. Gott hat uns frei gemacht zu einer echten Bestimmung, als Mensch, aber auch als gesamte Gemeinde hinzufinden, dass wir diese neue Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, ausleben. Und dafür tragen wir Verantwortung vor Gott. Alles ist vorbereitet, würde Paulus sagen. Und setz es jetzt um mit aller Ernsthaftigkeit, mit allem Respekt, mit aller Hingabe. Bleib dran, hör nicht auf. Womit? Genauso zu handeln, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Ich habe mir die Frage gestellt, am Ende, wie hat sich die Gemeinde in Philippi wohl verhalten, als sie diesen Brief das erste Mal bekommen hat? Hier geht es ja um Haltung. Und in meiner Fantasie ist es so, dass da Haltungen sich verändert haben. Dass die Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, Paulus hat uns einen Brief geschrieben, lass uns mal hinhören. Und dass sie dann angefangen haben, diese Worte in ihrem Leben eine Wirksamkeit zu ermöglichen. Oh Mann, ja, es geht ja gar nicht um mich, sondern um uns und um diese Welt und um unsere Stadt, in der wir leuchten sollen. Wir haben eine Ausstrahlung, nicht weil wir so toll sind, weil wir so einen tollen Charakter haben, sondern weil Christus in uns lebt, weil er uns verbindet. Ich trage Verantwortung für Christus in mir. Du trägst Verantwortung für Christus in dir. Und zusammen werden wir diese Stadt erreichen. Wir werden eine Ausstrahlung entfalten. Wir werden Menschen für Jesus gewinnen. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich dir das und das gesagt habe, dass ich dich nicht so behandelt habe, wie du es verdient hättest als mein Bruder in Christus, wie du es verdient hättest als meine Schwester in Christus. Vergib mir. So stelle ich mir das vor. Die Haltung hat sich verändert. Wie verändert sich wohl unsere Gemeinde? Wie veränderst du dich? Wie verändere ich mich? Wenn wir auf dem Weg Jesu nachgehen, wenn wir Jesus folgen in die Selbsterniedrigung zugunsten von meinem Bruder, meiner Schwester, wenn wir das mit allem Respekt und mit aller Ehrfurcht nachverfolgen, eins ist sicher, du wirst, ich werde, wir als Gemeinde werden eine unwiderstehliche Ausstrahlung haben. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Jesus geschenkt hast. Das Kostbarste, was du hast, hast du gegeben. Und wir beten dich an, du dreieiniger Gott. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns verbindest, dass du uns erkauft hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast und dass du ganz normale Menschen zu ganz normalen Heiligen machst. Dass du dabei bist, uns zu verändern, in dein Ebenbild zu verändern. Und dass du uns berufen und gesetzt hast, hier in dieser Stadt, deine frohe Botschaft auszuleben. Und dass wir diese Zuversicht haben, dass du, Heiliger Geist, das in uns bewirkst und dass du uns auch immer wieder rufst, das umzusetzen, dass du uns rufst zur Umkehr, wo wir es nicht hingekriegt haben. Jesus, und ich bitte dich um Vergebung, wo wir es nicht geschafft haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich es nicht geschafft habe. Und ich bitte dich um die Gnade für Neuanfänge, die du schenken kannst. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Von ganzem Herzen Gottes Segen.